Ja, schön euch zu sehen. Also, ich glaube, wir müssen eine neue Regel für den zweiten Gottesdienst festlegen. Wir müssen erstens wieder mehr Stuhlreihen entfernen und dann wäre es einfach cool, wenn ihr immer einfach nach vorne kommt in die ersten Reihen. Ist viel schöner für die Musiker und für den Prediger auch. Aber auch wenn ihr weit hinten sitzt, ich sehe euch, okay? Keine Sorge. Hey, viele von euch, also vielleicht, haben ein iPhone, oder? So ein Smartphone mit einem angebissenen Apfel drauf. Und für viele ist das ja das höchste der Gefühle. Ja? Also die fühlen sich, Apple-Besitzer fühlen sich immer so ein bisschen überlegen. Ja? Aber Apple war gestern, iPhone war gestern. Aktuell ist das Lightphone. Und ich habe euch da ein Foto mitgebracht. Das Lightphone. Aha, noch geht's nicht. Jetzt. Hier ist das Lightphone. Warum heißt das Lightphone Lightphone? Das hat zwei Gründe. Einmal, es ist sehr klein, es ist sehr schmal und es leuchtet, okay? Es leuchtet. Hey, und dieses Lightphone ist genial. Weiß ich, wer von euch eine Sparkassenkarte dabei hat oder sowas in der Richtung? Das Lightphone ist nicht größer als eine Scheckkarte. Wow, erstmal richtig cool. Das Lightphone ist total leicht. Das Lightphone passt irgendwo überall hin, wo du es reinstecken wollen könntest. Und das Lightphone hat eine Akkulaufzeit von 20 Tagen, nicht 20 Stunden. Hey, wem von euch geht's wie mir, der muss sein Telefon, sein Smartphone jeden Abend an die Steckdose dranhängen, weil, damit er morgens wieder Strom hat, damit er morgens wieder Saft hat. Kein Problem mit diesem Lightphone, 20 Tage, absolut abgefahren, ja. Und das Allerbeste, dieses Lightphone kostet neu nur 230 Euro. Dafür kriegst du nicht mal ein gebrauchtes, einigermaßen zeitgemäßes iPhone, okay? Also eigentlich müsste dieses Lightphone doch der absolute Verkaufsschlager sein. Hey, jeder müsste doch dieses Lightphone haben wollen. Es ist günstig, der Akku hält lange, es ist klein. Das ist das Telefon der Zukunft, oder? Bevor unsere Telefone irgendwie in den Händen versenkt werden, wie bei iRobot oder so. Ja, das ist doch total genial. Das Problem ist nur, keiner will dieses Lightphone haben. Es wurde, glaube ich, 2015 das erste Mal aufgelegt. Keiner wollte es kaufen. Es soll jetzt 2019 oder 20 wieder aufgelegt werden. Und ich fürchte, es wird wieder überhaupt nicht verkauft werden. Warum ist das so? Ganz einfach, dieses Lightphone soll dir ein einfaches Leben ermöglichen. Deswegen kannst du damit telefonieren. Und du hast eine einzige App, die du benutzen kannst, okay? Das ist alles. Und ich muss dich enttäuschen, diese App heißt weder Facebook, noch Instagram, noch WhatsApp, noch sonst irgendwie was. Nicht mal eine Kalender-App ist das. Das ist nur eine App, um das Telefon mit deinem Computer zu verbinden. Wow! Und das ist doch der Grund, warum dieses Telefon keiner haben will, oder? Denn keiner möchte irgendwie abgehängt werden. Jeder möchte dazugehören. Keiner möchte verpassen, was so in seinem Freundeskreis abgeht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ohne Smartphone ist das heutzutage schwierig. In wie vielen Gruppen bist du drin? Ja? Wie viele Freunde erreichst du überhaupt nur über WhatsApp? Ja? Das ist abgefahren. Und deswegen, hey, jeder will irgendwo dazugehören. Jeder will Teil einer Gang sein. So sagen wir in der Jugendkirche. Jeder will Teil einer Gang sein. Und wir sind gerade in der Predigtserie Stabile Freude. Ich gehe nochmal zurück, eine Reise durch den Philipperbrief. Und ich glaube, eine wichtige geheime Zutat von stabiler Freude ist, dass du in einer genialen Gang drin bist. Du musst irgendwo dazugehören. Und das sieht Paulus auch so, der den Philipperbrief schreibt. Aber, weißt du, es gibt ja solche und solche Gangs. Es gibt Gangs, in denen du ausgebeutet und platt gemacht wirst. Und es gibt Gangs, die einen richtig guten Einfluss auf dich haben. Es gibt Beziehungen, die gut sind, und es gibt Beziehungen, wo du manchmal denkst, boah, könnte man die irgendwie streichen. Und wie bekommt man es hin, dass Beziehungen gut sind? Damit auch die Freude an Beziehungen stabil ist. Und die Antwort ist, gar nicht. Und das ist mein Ansatz in dieser Predigt. Du kriegst es nicht hin. Du kannst keine gute Ehe leben alleine. Ich glaube, du kannst kein wirklich guter Arbeitskollege sein alleine. Zumindest nicht so gut, wie es möglich wäre. Wir können nicht eine Kirche bauen, die so genial ist, wie sie sein sollte. Wir können es einfach nicht. Ist doof. Aber wir müssen es auch nicht. Und das ist das Geniale. Paulus im zweiten Kapitel vom Philipperbrief, er macht zwei Dinge. Erstens, er sagt der Gemeinde, wie eine richtig coole Kirche aussieht, wie eine richtig gute Gang am Laufen gehalten werden kann, wie gute Beziehungen gebaut werden. Und dann zeigt er ihnen, wie Jesus es gemacht hat. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Ich meine, Jesus ist immer ein ziemlich großes Vorbild, oder? Und mir ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt hergehen und sagen, Jesus, alles klar, ich bin dein Follower, ja? Ich sehe die Videos, wie du es so gemacht hast, ich lese deine Evangelien, ich weiß, wie du so tickst, das kriege ich schon auch irgendwie hin. Nein, unmöglich. Du bist kein kleiner Jesus in dem Sinne, dass du ihn irgendwie nachmachst. Aber du könntest ein kleiner Jesus sein, weil er in dir lebt. Und das ist das Geheimnis. Es geht nicht darum, irgendwie unter Druck, ich will auch so leben und ich muss diese ganzen Prinzipien lernen, die Jesus gemacht hat. Nein, was du wichtig ist, du musst Jesus in dein Leben einladen. Er muss dein Leben verändern. Jesus in dir, das ist die Hoffnung auch für unsere Beziehungen. Das ist der Schlüssel für stabile Freude in unserem Leben. Okay? Gehen wir rein. Drei Punkte habe ich euch mitgebracht. Nummer eins, denke göttlich. Und wir lesen erstmal das, was Paulus zu uns sagt. Dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr dasselbe Denken und dieselbe Liebe habt und euer Denken ganz auf das gemeinsame Ziel ausrichtet. Immer wieder wird hier vom Denken geredet. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Schlüssel, den wir kennen müssen. Weißt du, du denkst vielleicht, dass du selber dein Leben total kontrollierst. Aber ich glaube, in Wirklichkeit sind da Dinge unter der Oberfläche, die dich kontrollieren. Und diese Dinge, das ist dein Denken, das ist deine Einstellung, das ist deine Haltung, das sind die Sachen, die du für wahr hältst. Um die geht's, die kontrollieren dich. Wenn du dir das vorstellst wie bei so einem Baum, der Baum hat eine Wurzel und die Wurzel entscheidet eigentlich, wie gesund dieser Baum ist. Wenn mit der Wurzel irgendwas nicht stimmt, dann stimmt bald mit dem Baum auch etwas nicht. Und das ist ein total wichtiger Gedanke, deswegen ist unser Denken so wichtig, das, was unter der Oberfläche ist. Denn wie wir denken, das entscheidet darüber, wo wir am Ende sind, wo wir ankommen. Wie wir denken, das bestimmt unser Leben. Und deswegen sagt Paulus, hey, eine gute Gemeinschaft, eine geniale Kirche, eine tolle Familie, die zeichnet sich dadurch aus, dass alle dasselbe denken und alle die gleiche Liebe füreinander haben. Wow! Steiler Ansatz. Ich meine, ich könnte mir das gut vorstellen, ja? Wenn man sich irgendwie immer einig ist, weil man immer so das gleiche Denken hat, die gleiche Einstellung hat, das wird schon vieles leichter machen. Hey, und wenn jeder den anderen liebt, klar, Mann, das wäre die perfekte Welt. Ja, I am a dreamer und so weiter, könnte man gleich Lieder singen drüber oder so. Aber die Sache ist, wenn es bei euch so ist wie bei mir, ich merke schon, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was wir gemeinsam zum Mittag essen, dass wir eben nicht alle gleich denken. Ja? Meine Kinder wollen immer Burger und Spaghetti und Pommes und meine Frau will immer Zucchini und irgendwelche Tomatenaufläufe und ich stehe irgendwo dazwischen und denke mir, warum habe ich keine normale Familie bekommen? Und da merken wir, wir ticken total anders in ganz vielen Sachen. Ja? Wir haben ganz andere Vorlieben und so weiter. Das ist total verschieden, wie wir drauf sind. Wie sollen wir denn bitte all dasselbe denken? Und dann alle die gleiche Liebe. Wisst ihr, bei mir ist es so, für manche habe ich Liebe, Timon. Ja. Für andere habe ich Hiebe. Ey, es gibt Leute, denen würde ich manchmal gerne eine verpassen, ja? Weil sie mir so richtig auf den Zeiger gehen. Ich bin Christ und Pastor, aber es kommt manchmal vor, dass mich Menschen echt aufregen. Ja? Weißt du, es gibt Menschen, die willst du immer umarmen, die sind irgendwie so cool. Und es gibt andere Menschen, die möchtest du beim Umarmen erwürgen. Das wär doch mal was. Ich weiß, ihr seid da christlicher als ich drauf, wahrscheinlich ist es bei euch nicht so. Aber mein, ganz ehrlich, spätestens wenn du in deinem Großraumbüro hockst, ey, und einer wieder den Miesepeter spielt oder keine Ahnung, wo auch immer, spätestens dann weißt du doch auch, was ich meine. Also wie können wir denn diese Einheit erreichen, von der hier geredet ist? Und ich glaube, die Antwort liegt im letzten Teil. Unser Denken muss auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sein. es heißt nicht, dass wir all dasselbe denken und jeden gleich gern haben. Ich meine, es gibt, manche Leute sind uns sympathischer als andere. Das ist okay. Das ist normal. Aber wenn wir alle auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind, dann entsteht eine Einheit immer wieder auch im Denken und in der Liebe. Und dieses Ziel in unserem Leben, das ist Jesus. Wir wollen darauf auf ihn ausgerichtet sein. Er soll unser Leben bestimmen. Er soll in uns leben. Seine Ehre, das soll unser Leben sein. Ihm zu gefallen, das soll unser Ziel sein. Hey, die Menschen zu erreichen, die er liebt, das soll unser Ziel sein. So wie wir als Gemeinde sagen, hey, wir wollen, dass Menschen gerettet werden, wir wollen, dass Menschen geprägt werden von der Liebe Gottes und wir wollen, dass Menschen ausgebildet werden, um Jesus wieder zu dienen. Und dasselbe, dass es immer weitergeht. Und dann können wir, obwohl wir alle unterschiedlich sind, trotzdem in die gleiche Richtung unterwegs sein und wir können Einheit haben, weil wir auf das gleiche Ziel ausgerichtet sind. Jesus war auch so drauf. Jesus sagt immer, hey, ich tue das, was ich meinen Vater tun sehe. Das sagt er ständig. Jesus war total mit seinen Gedanken auf die Ziele seines himmlischen Vaters ausgerichtet. Und genau das brauchen wir auch. Das ist der Schlüssel dafür, dass unsere Beziehungen gelingen. Egal, ob es die Ehe ist. Und da hilft es schon, wenn es einer ist. Ob es die Familie ist, ob es dein Job ist, hey, wenn du auf Jesus ausgerichtet bist, bin ich davon überzeugt, dass es einen absoluten Unterschied macht im Job. Wenn Jesus in dir lebt, auch in deinem Job, dann macht es einen Unterschied, dann machst du einen Unterschied. Und auch in deinen Freundschaften, es macht einen Unterschied, wenn du auf die Ziele von Jesus ausgerichtet bist. Hey, dann brauchst du gar nicht so viele Regeln für Freundschaft und wem und was. Du bist ausgerichtet auf Jesus. Du wirst so viele Dinge nicht tun, die vielleicht andere tun und so viele Dinge anders tun, auf eine viel coolere Art und Weise tun, als das andere tun, weil du hast Jesus vor Augen und du willst ihm gefallen. Und das ist total genial. Ich habe so das Beispiel gedacht von einem Fußballspiel. Stell dir vor, da ist ein wunderbares Fußballstadion und du hast auch irgendwie das meiste, was du brauchst für dein Fußballspiel. Ja? Du hast zwei Mannschaften, die haben auch unterschiedliche Trikots. Und dann hast du einen Ball und es gibt sogar einen Schiedsrichter. Das Problem ist nur, es gibt keine Tore. Seid ihr bei mir? Fußball ohne Tore ist wirklich nicht sinnvoll, weil du weißt nie, wer am Ende gewinnt. Du weißt gar nicht, was du machen sollst auf dem Platz, wenn kein Tor da ist. Ja? Wenn du weißt, dass da drüben ist das Tor, auf das ich spielen muss, dann hast du einen Plan. Dann bewegt sich eine Mannschaft in dieselbe Richtung. Und sie hat auf der anderen Seite, weiß sie, und das Tor hier müssen wir verteidigen. Das schenkt Klarheit, das schenkt Einheit. Wenn das nicht da ist, dann macht der eine Selfies mit dem Schiedsrichter, ja. Der andere kämmt sich, der eine schminkt sich drüben und der andere, der sammelt Autogramme auf dem Ball von allen möglichen Leuten und so. Keine Ahnung, was die alle machen. Aber sie haben kein Ziel. Und deswegen heißt es, unser Denken soll ausgerichtet sein auf Jesus. Dann können wir als Einheit funktionieren. Und das ist ein absoluter Schlüssel. Hey, wenn das nur schon in einer Freundschaft so wäre oder in deiner Ehe so wäre oder hier in der Gemeinde so ist. Wow. Hab dieselbe Art zu denken, die auch in Jesus Christus war. Denn Jesus hatte immer seinen Vater im Himmel auf dem Schirm. Und das ist so stark. Und weißt du, wir können wirklich dieselbe Art zu denken haben, denn Jesus will ja in uns leben und auch in uns denken. Hey, zu Jesus zu gehören, heißt nicht nur irgendwas zu fühlen. Das heißt, dass unsere Gedanken von ihm geprägt und beeinflusst werden. Und sie werden gesund. Und dann wird unsere Ausrichtung in unserem Leben gesund. Wenn wir uns das als eine Reise auf einem Segelschiff vorstellen würden, dann könnten wir sagen, hey, denke göttlich. Das heißt per Kompass oder per Stern einfach den Kurs setzen, den Kurs richtig setzen. Und das ist so wichtig, wenn wir keinen Kurs gesetzt haben in unseren Beziehungen, dann geht vieles schnell nach hinten los. Das zweite ist die Folge aus dem ersten. Wenn wir göttlich denken, dann werden wir auch göttlich schenken. Jesus war das Vorbild, Jesus war das absolut größte Geschenk des Vaters im Himmel für uns Menschen. Und Jesus hat während seiner ganzen Zeit hier auf der Erde uns beschenkt. Und Paulus, der hat, diese Vision vor Augen. Er sagt, ich wünsche mir das auch für die Gemeinde. Tut nichts aus Selbstsucht oder Angeberei, sondern achtet den anderen durch Demut höher als euch selbst. Und der zweite Vers über Jesus, er war in der Gestalt Gottes, doch er hielt es nicht wie ein Dieb fest, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts, er entleerte sich wörtlich und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Er tat das, indem er ein Mensch wurde und in seinem Äußeren klar als Mensch erkannt wurde. Jesus hat eine unglaubliche Hingabe, die er für uns Menschen lebt. Ja? Und es fängt damit an, dass er Mensch wird. Ich weiß nicht, ob uns klar ist, wie groß dieser Schritt ist, den Jesus geht. Ich sage immer dieses Beispiel, stell dir unseren Planeten vor und quetsche ihn in einen Tischtennisball rein. Das ist ungefähr das, was mit Jesus passiert ist. Abgefahren. Es war eine absolute Entleerung. Es ist absolut unvergleichlich. Gott ist so viel höher und so viel größer und so viel schöner als wir Menschen. Aber er wird Mensch. Nicht nur scheinbar, nicht nur als Fake, sondern echt. Warum kann Jesus das tun? Und wie, um Himmels Willen, können wir den anderen höher achten als uns selbst? Das ist doch nicht unser natürlicher Reflex. Ihr kennt das, ne? Wenn ihr irgendwo ein Foto anschaut, wo ihr wisst, ihr seid drauf, ihr guckt zuerst nach euch selbst. Wie sehe ich aus? Die Haare, die Frisur, oh, ich habe nicht gelacht und so, ja. Das, oder oh, ich sehe dick aus oder so, was auch immer, ja. Kennt ihr nicht, ne? Aber ich hätte, doch. Der Reflex ist, auf sich selber zu schauen zuerst und nicht auf den anderen. Aber Jesus ist anders und wenn Jesus in uns lebt, können wir auch anders leben. Aber eins ist so wichtig, weißt du, man kann nicht so leben, wenn man ein Schwächling ist. Man kann nicht so leben, wenn man keinen Selbstwert hat. Man kann nicht so leben, wenn man nicht eingebettet ist in die Liebe Gottes. Das ist unmöglich. Dann zerreißt dich das, weil dann wird dir immer irgendwie was fehlen. Dann denkst du immer, hey, ich kann das nicht tun. Wo bleibe denn ich? Du musst stark sein, du musst versorgt sein. Du musst geliebt sein, damit du so leben kannst. Und genau das wünscht sich Jesus. Er will dich so gesund lieben, dass du für andere leben kannst. Das ist abgefahren. Guck mal, dieses Beispiel. Stell dir vor, auf dem Pforzheimer Marktplatz baust du dir ein Riesendenkmal von dir selbst. Ja? Katharina die Große zum Beispiel. Dreimal so groß wie du selbst, okay? Perfektes Äußeres, jetzt in deinem Fall, das ist sowieso da, Katharina, also nehmen wir an, das wäre ich, ja. Perfektes Äußeres, perfekter Sixpack, die Geheimratsecken, die wären ausgefüllt und so weiter, ja. Meine Haare würden in dem schönsten Braun erstrahlen. Ich würde absolut intelligent aussehen, ja. Ich würde glänzen in der Sonne, hey. Und dann fange ich an zu campen in der Nähe von diesem Denkmal. Ich stelle meinen Klappstuhl da auf und immer, wenn jemand vorbeikommt, dann renne ich hin und sage, guck mal, das bin ich. Dieser gut aussehende, muskulöse, kluge, glänzende, riesige Typ. Das bin ich. Hey, bewundere mich. Nein, schau nicht auf mich selbst. Das bin ich, das bin ich. Ich bin nicht das. Ich bin diese Statue. Hey, wenn du jemanden treffen würdest auf dem Marktplatz, also ich rate dir nicht, das wirklich zu machen. Das ist nicht die Anwendung, in der wir gerade sind. Ja? Wenn du das tun würdest, soll ich dir was sagen? Alle Leute würden dich für verrückt halten. Und völlig zu Recht, das wäre nicht normal. Dann nimmst du dir noch als schöner Süddeutscher so einen Lappen und polierst das Laufen und sagst, oh, Halleluja, betet mich an. Das finden wir albern, wenn wir das hören. Aber ich glaube, in unserem Leben handeln wir oft so. Wir drehen uns um uns selbst, wir versuchen den Leuten zu verkaufen, wie groß wir sind, wie schön wir sind, wie perfekt wir sind und so weiter. Und soll ich dir was sagen? Das ist absolut schwach. Solange wir so leben, sind wir noch Schwächlinge, sind wir noch irgendwie arm und klein. Wenn wir wirklich reich sind, wenn wir wirklich geliebt sind, wenn wir wirklich wissen, wer wir sind in Jesus, dann haben wir das gar nicht nötig. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den ich heute einfach mit dir teilen möchte. Weil ich denke, du fängst an, dein Denken von Jesus prägen zu lassen. Und das ist gut. Und dann kommst du an Punkte und denkst, hey, ich will Menschen auch die Liebe Gottes weitergeben. Und dann merkst du, irgendwas hindert mich. Und der Punkt ist, du bist es selbst, der dich hindert. Weil du dir noch nicht sicher genug bist, um andere zu beschenken. Und da will Jesus dir gerne begegnen und will das in dir verändern. Ich habe diesen Bibelvers aus dem Epheserbrief noch mitgebracht und ich lese mal nur den Vers 16 jetzt. Das ist das, was wir brauchen. Er möge euch nach dem Reichtum, ist genial, griechisch Lykata, ne? Es ist nach dem Reichtum, entsprechend seines Reichtums, nicht aus seinem Reichtum, so ein bisschen was davon, ja? Nein, nach seinem Reichtum, entsprechend der Kohle, dem Besitz, was Gott hat. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Wir müssen innerlich stark werden. Dann werden sich unsere Beziehungen verändern. Dann können wir göttlich schenken. Das ist die Voraussetzung. Und das will ich heute unter diesem Punkt nur betonen. Wir müssen nämlich die Voraussetzungen schaffen. Die müssen geschaffen werden in uns, damit wir überhaupt göttlich schenken können, damit wir großzügig sein können, damit wir von uns weggucken können. Und es passiert durch seinen Heiligen Geist, der in uns wirkt. Und da will ich jetzt kurz für euch beten. Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem, der jetzt hier bist, begegnest, Herr. Auch in den nächsten Tagen. Und dass du wirklich ganz deutlich zeigst, wie geliebt jeder ist von dir, Herr. Wie wertvoll jeder ist. Herr, dass du wirklich die ganzen negativen Prägungen, negativen Worte, die gesprochen wurden, die Seile der Vergangenheit, die da sind, dass du sie durchschneidest, zerstörst und Menschen freisetzt, Herr Jesus, dass sie die Person sein können, als die du sie geschaffen hast, dass du sie so erdacht hast, Herr. Und es ist wirklich jeder ein Liebesgedanke von dir. Jeder ist ein, wie ein Bild, Herr Jesus, des größten Malers des Universums, Herr. Und ich bete, dass diese Gewissheit jetzt in unsere Herzen fällt und sich auswirkt in der kommenden Woche, Herr. Amen. Ich will dir nur ein Beispiel nochmal mitgeben, eine kleine Geschichte erzählen, wie cool das ist, wenn man andere höher achtet als sich selbst. Vielleicht manchmal überhaupt erst auf andere achtet. Das war auf der Silvesterkonferenz, ich habe schon ein paar Geschichten von dem erzählt, der Daniel Hoster, so ein Banker in der Deutschen Bank, ich fand ihn so beeindruckend. Und der hat eine Geschichte erzählt, die war so ein bisschen beiläufig. Ja? Er sagt, er hat eine Mitarbeiterin gehabt, die war ein paar Jahre bei ihm. Und die hat einen richtig guten Job gemacht, einen richtig guten Job gemacht. Und dann hat er irgendwann einen Termin mit ihr angesetzt, völlig außer der Reihe. Ja, kein regelmäßiges Feedback-Gespräch und so. Ich sage ein paar gute Sachen, ich sage ein paar schlechte Sachen. So, wir hatten immer unser Montagsmeeting früher in der Ausbildung, wo es dann immer hart zur Sache ging, ja. So ein paar positive Sachen, wo du denkst, ja, das muss sie halt jetzt sagen, ne. Und dann voll draufhauen und so. Außer der Reihe hat einen Termin mit ihr gemacht. Die hat sich wahrscheinlich gedacht, oh nein, werde ich gekündigt, werde ich gefeuert? Was habe ich für einen Fehler gemacht? Was kommt jetzt? Und dann lädt er sie ein, Platz zu nehmen. Er gibt ihr einen Kaffee und sagt, hey, ich bin richtig begeistert, wie du dich hier entwickelt hast in dem Unternehmen. Du machst einen richtig guten Job. Ich kann mich immer auf dich verlassen. Hey, ich sehe wirklich Potenzial in dir für eine Führungskraft und was weiß ich, was er gesagt hat. Und dann sagt er ihr, hey, und jetzt? Es war mitten im Jahr, gibt es eine Gehaltserhöhung für dich, so und so viel. Die musst du nicht verhandeln, das war nicht ihre Initiative. Er sagt, ich gebe dir eine Gehaltserhöhung, du hast so einen guten Job gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit der Frau gemacht hat? Ich weiß noch, wie er sagte, dass sie hinterher wieder zu ihm kam. Sie war erstmal perplex und sagte, das hat noch nie jemand für mich gemacht. Und da gibt es so viele Menschen, die um uns herum da sind, die da rumrennen. Und in ihrem Herzen ist dieser Schmerz, dass sie sagen würden, das hat noch nie jemand für mich gemacht. Du wärst vielleicht der Erste, der ihnen so richtig Liebe und Wertschätzung entgegenbringt. Wow, wie cool, oder? Schenke göttlich. Und mein letzter Gedanke, Verse 4 und Verse 8. Für uns gilt wieder, damit jeder von euch nicht nach seinen eigenen Interessen Ausschau hält, ich habe das mal so übersetzt, das Griechische kann man nämlich so übersetzen, sondern nach denen des anderen. Und über Jesus heißt es, er erniedrigte sich selbst. Er hat sich schon entäußert, überlegt mal, ne? Und jetzt heißt es, er erniedrigte sich, er setzt noch einen drauf. und wurde gehorsam dem Vater gegenüber bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und am Kreuz hat Jesus, wie es keiner so für dich jemals getan hat, dich höher geachtet als sich selbst. Das Kreuz darf dir ein für alle Mal sagen, wie geliebt und wie wertvoll du bist. Du musst nie wieder daran zweifeln. Am Kreuz hängt der Sohn Gottes, das Schönste, was es in diesem Universum gibt, das Wertvollste, der Wertvollste, den es gibt, der Mächtigste, der da ist, aus dem alles Schöne und Kreative hervorgegangen ist. Und er hängt für dich da und opfert sich für dich. Du brauchst nie wieder zweifeln, dass du wertvoll bist. Und ich liebe dieses Bild, nicht nach den eigenen Interessen Ausschau halten, sondern nach denen des anderen. Mir ist das Bild vom Ausguck da ausgefallen, ja, in so einem Schiff. Dass du da oben drin sitzt und du hältst Ausschau nach anderen Schiffen oder nach Menschen, die irgendwo in Seenot geraten sind oder was auch immer. Du hältst Ausschau, um Menschen zu beschenken. Weißt du, nicht wie der Pirat. Der ist auch im Ausguck und hat sein Fernrohr irgendwie auf das Meer gerichtet. Und sobald er ein Schiff sieht, da lenkt er auch irgendwie mit dem Ruder und auf die zu. Und dann werden die platt gemacht und alles, was die an Bord haben, wird geklaut und wird einfach vereinnahmt, dass es ihm selber gehört. Hey, und dann lässt er die vielleicht noch über die Klinge springen. Nein, es wird Zeit, dass wir unser Kopftuch absetzen, unsere Augenklappe. Und die Piratenfahne verbrennen und unseren Säbel irgendwo an die Wand hängen als Dekoration. Oder als Waffe für die Verteidigung, für Menschen, die es brauchen. Ja? Hey, und dass wir im Ausguck sitzen als ganz erneuerte Piraten, die auch das Meer absuchen nach Schiffen und nach Menschen in Not. Und dann, ja, das Ruder in die Hand nehmen, auf die zulenken, um sie zu beschenken. Hey, und was gibt das für eine Überraschung? Weißt du, Menschen um uns herum, die erwarten Piraten. Die erwarten auch, dass du wie ein Pirat bist. Die glauben, dass jeder es so nötig hat, wie sie selbst, nach den eigenen Dingen zu graben und sich das alles zu holen und Menschen zu übervorteilen. Und plötzlich begegnen sie einem ganz komischen Piraten, ja? Er hat nicht mal eine Augenklappe, hat eine ganz komische Fahne mit einem Fisch da an seinem Schiff. Ne? Also, was weiß ich. Ja, das ist. Und er beschenkt plötzlich, statt zu rauben. Und sie fragen sich, was ist los? Und dann kommst du ins Gespräch über den Glauben. Wie kannst du ganz praktisch vorgehen? Fang an, dich in Menschen hineinzudenken und hineinzufühlen. Und dann sprich es aus, was du denkst und fühlst. Hey, Menschen sind manchmal nur da und wollen gesehen werden. Wollen, dass jemand sieht, wie es ihnen in ihrer Situation geht. Dass jemand ein ermutigendes Wort sagt, dass jemand sagt, hey Mann, kann mir vorstellen, dass es gerade richtig hart für dich ist. Hey, wenn du reden willst, ich bin da und so weiter. Hineindenken, hineinfühlen, es aussprechen und dann ermutigen. Und ermutigen, wisst ihr, was das heißt? Ermutigen heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich decke etwas Positives auf an dem Menschen, was der Mensch selber nicht sieht. Und das ist auch abgefahren, wenn du das machst. So viele Menschen sind es nicht gewohnt, dass Leute sie ermutigt haben. Ganze Generationen in Deutschland sind so aufgewachsen, dass sie niemand ermutigt hat. Mein Vater hat mir das erzählt. Seine Eltern haben ihn niemals gelobt. Sie sind so gestorben. Wie traurig, oder? Wir waren Christen. Waren natürlich verprägt als Kriegsgeneration und so weiter. Mein Opa auch wirklich traumatisiert und so vom Krieg. Aber da draußen sind Menschen, die sind noch nie gelobt worden. Du könntest der Erste sein, der den Unterschied macht. Dann kannst du auch noch eine Geste einbauen, zum Essen einladen, Kaffee mitbringen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, sowieso gehst, für die Leute im Büro oder was auch immer, ja. Oder mal ein Frühstück außer der Reihe ausgeben oder was du machen willst. Okay, to do für dich. Stell dir die Frage, wo zerstören ein falsches Denken und falsche Ziele deine Beziehungen? Weil oft, wenn Konflikte da sind, dann sind Ziele der Grund, die nicht die Ziele Gottes sind. Zweite Frage, was hält dich davon ab, großzügig zu schenken, zu ermutigen und zu vergeben? Entdeckst du diese innerliche Schwäche, dass du innerlich klein bist? Entdeckst du das in dir? Mach dir mal drüber Gedanken. Hey, und jetzt, wie cool wäre das, wenn wir nächste Woche Geschichten hören, dass Menschen sich 7 Tage auf die Lauer gelegt haben und sich ganz bewusst vorgenommen haben, hey, wem werde ich heute begegnen und wem davon kann ich irgendwas Gutes tun? Jesus, dann betest du und sagst, Jesus, hilf mir dabei, durch deinen Heiligen Geist auf gute Gedanken zu kommen und dann lass mich daran an den Speck und mal erleben, was da passiert. Und weißt du, das musst du dir vornehmen, im Englischen intentional. Das musst du mit Absicht machen. Ich habe das erzählt, dass ich für unseren Jugendabend mir wirklich Gedanken gemacht habe, wie ich 2 Leute ermutigen kann. Und habe ich Sachen besorgt und einpacken lassen. Ich lasse aber lieber einpacken, sonst sieht es hässlich aus. Und hey, du beschäftigst dich mit der Person und fragst dich, was kannst du sagen? Was kannst du geben von dir selbst? Und es ist so cool, was das mit Menschen macht. Und sogar mit den Menschen macht, die das beobachten. Es ist so eine wertvolle, coole Chance. Und ich fände es so schön, wenn wir da nächste Woche vielleicht ein paar Geschichten hören. Und weißt du, du fängst an, Jesus zu sagen, Jesus, verändere mich durch deinen Geist, dass ich innerlich stark werde, das zu tun. Hilf mir. Und dann fängst du an und sagst, I fake it till I make it. Das heißt, du machst es einfach. Du tust so, als ob in dir auch schon diese Haltung ist. Und während du es tust, wird Gott, glaube ich, in dir diese Haltung schenken. Es ist für mich immer so ein Zusammenhang. Du machst dich schon auf und unterwegs wirst du verändert. Fake it till you make it. Ich mag das ein Satz, es ist nicht für jeden Bereich eine geeignete Wahrheit, aber ich finde es in dem Fall ganz gut. Mach's einfach mal, auch wenn es dir vielleicht noch nicht so danach ist. Und lade den Heiligen Geist immer wieder dazu ein, dir dabei zu stehen. Und weißt du, das Coole ist, du brauchst nie Angst haben, dass du zu kurz kommst. Wenn Menschen so leben, wie das, was Paulus beschrieben hat, dann sitzt der Geldbeutel, ich sag's mal so, vom himmlischen Vater immer sehr locker. Ich sag dir, Gott verliebt sich regelmäßig in Leute, die sie bereit sind, so zu leben. Die bereit sind, sich verändern zu lassen, dass sie so werden, wie er selbst ist. Gott ist unfassbar großzügig. Schau dir diese Welt an. Er hat alles viel besser gemacht, als es sein müsste. Ganz ehrlich gesagt, wir hätten auch mit viel weniger klarkommen können als Menschen. Es ist so viel Verschwendung in unserer Schöpfung zu sehen. Und ich finde es so cool. So toll, dass Gott so genial ist, oder? So einem Gott folge ich gerne nach. Und so dürfen wir ja auch sein, oder? Und da will ich dir die Verse 9 bis 11 noch vorlesen zum Ende, dann schließen wir. Philipper 2, 9 bis 11, da heißt es, darum hat ihn Gott auch erhöht, Jesus, und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Mit anderen Worten, da ist jetzt wäre viel Wahrheit drin, über das man lange reden könnte, Ich will nur das eine sagen. Wer sich für Gott hingibt, dem gibt Gott sich hin. Und das ist nicht nur eine kurze Hingabe, es ist eine ewige Hingabe. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Jesus, der Vater legt alles unter seine Füße. Wow, ja gut, aber der Job ist ja schon weg. Was kriege ich denn noch vom Vater im Himmel? Hey, Gott sagt in der Bibel, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, wenn Gott sich auf dich festlegt, dann legt er sich für immer fest. Er benennt sich sogar nach dir. Also mittlerweile hat Gott einen langen Namen, weil er auch der Gott Katjas ist, der Gott Cornelias ist, der Gott Lys ist. Wow, das würde er so sagen. Er hätte kein Problem damit, mit einer Fahne mit deinem Namen drauf durch Pforzheim zu laufen. Und er hat nicht vor, das zu ändern, auch nicht in Ewigkeit. Wie genial ist das denn? Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. Jesus, wir danken dir, dass du in uns leben willst, dass du unser Denken, unser Schenken, unser Lenken, unser Ausschau halten, Herr Jesus, wirklich prägen möchtest. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns innerlich stark machen möchtest, dass wir so eine Gang bilden können, wie das, was wir hier vor Augen gemalt bekommen haben. Alle Ehre sei dir und wir danken dir. Wir empfangen das jetzt, Herr, was du geben willst. Wir empfangen Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Ja.